Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Christina für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Am 8. November 1924 jährte sich der sogenannte Hitler-Ludendorff-Putsch. Während Ludendorff für seine Beteiligung nicht bestraft wurde, wurde Hitler zu einer 5-jährigen Haft verurteilt. Im Herbst 1924 verdichteten sich aber bereits die Hinweise, dass er vorzeitig entlassen werden könnte. Das Hamburger Echo nahm am 7. November den Jahrestag zum Anlass, nach Bayern zu schauen und abzuwägen, ob die politischen Akteure und Netzwerke zwischenzeitlich resilienter gegen Umsturzversuche wären. Rosa Loy führt uns durch diese Bestandsaufnahme.
Das Bollwerk gegen den Putschismus. Am 8. November jährt sich der Hitlerputsch. Am 6. November gab es dazu in München 2 kleine Nachspiele. Im Landtag hatten die Völkischen Auskunft verlangt, was die bayerische Regierung zu tun gedenke, um die Beleidigung des deutschen Heeres zurückzuweisen, die die Regierung Österreich sich geleistet habe, indem sie Hitler die österreichische Staatsangehörigkeit absprach. Ministerpräsident Held zog sich vorläufig aus der Affäre mit der Bemerkung, die bayerische Regierung habe die österreichische Regierung ersucht, die Angelegenheit nochmals zu prüfen. Die Frage der Ausweisung Hitlers lasse die bayerische Regierung offen, bis das Gericht entschieden habe, ob Hitler aus der Haft zu entlassen sei. Das andere Nachspiel trug sich vor dem Gericht zu. Herr Zenz, ein Münchner Tabakindustrieller mit offener Hand für bewaffnete Geheimorganisationen, war von dem Miesbacher Anzeiger bezichtigt worden, er habe am 8. November Herrn von K. in die Bürgerbräuversammlung gelockt, um Hitler und seinem Kampfbund Gelegenheit zum Überfall zu geben. Zenz gab vor Gericht zu, jene Versammlung organisiert und K. hingebracht zu haben, aber das sei zu dem Zweck geschehen, dass K. und Hitler sich aussprechen und versöhnten. Er habe im Einverständnis mit Kahrs Pressechef, Schied, und mit den Leitern der Münchner Nachrichten, Gerlach und Kossmann, gehandelt. Kahr war zu der Verhandlung als Zeuge geladen, aber wegen Krankheit ausgeblieben. Der angeklagte Redakteur Stempfle wurde wegen übler Nachrede zu 200 Mark Geldstrafe verurteilt. Und also ist auch jetzt noch nicht geklärt, wie denn eigentlich der Putsch zustande kam. Weiter kann die eine Partei behaupten, K. sei im Einverständnis mit Hitler gewesen, habe sich nur zum Schein nötigen lassen und sei erst hinterher wieder umgefallen. Die um K. dagegen können bei ihrer bekannten Deutung bleiben, dass K. einem Überfall ausgesetzt gewesen sei und nur zum Schein, um Zeit zur Vereitelung des Putsches zu gewinnen, sei er vorläufig auf die Putschpläne eingegangen. Jedenfalls hat der Putsch vom 8. November die heillose geistige Verwirrung nicht nur Hitlers, sondern auch der Leute um K. offenbar gemacht. Seitdem bemüht sich die Bayerische Volkspartei sichtlich, künftigen Putschen vorzubeugen. Sie beharrt, wie er auch ihr Ministerpräsident und Parteiführer Held offen ausgesprochen hat, bei ihren Plänen zur Restaurierung der Monarchie, will aber den großen Staatsstreich planmäßig vorbereiten. Höchst bezeichnend für die Denkart des Ministerpräsidenten Held ist ein Artikel, dem am Donnerstag der Regensburger Anzeiger, Held ist dessen Besitzer, gebracht hat. Bekanntlich hatte Ludendorff dem ehemaligen Kronprinzen Rupprecht nachgesagt, er habe zur Zeit des Hitlerputsches Vorbereitungen zum monarchistischen Staatsstreich getroffen. Die bayerischen Generale haben dann wegen dieser Sache Ludendorff sozusagen Glaubwürdigkeit und Offiziersehre abgesprochen, worauf Ludendorff neue Enthüllungen ankündigte. Diese Angelegenheit wird seitdem eifrig erörtert und es steht jetzt fest, dass Bezirksgeometer Kanzler in Rosenheim die treibende Kraft für einen monarchistischen Staatsstreich ist. Kanzler dient seit Jahren Rupprecht als Vertrauensmann und politischer Ratgeber. Und er hat die Hauptteile der bewaffneten Geheimorganisationen Bayerns nicht nur hinter sich, sondern unterhält engste Verbindungen auch zu den reaktionären Heimatwehren Österreichs und zu Horthy Ungarn. Seine Geschäftigkeit macht aber jetzt selbst Rupprecht und Herrn Held Unbehagen. Sie fürchten geradezu eine neue Auflage des Hitlerputsches. Der Reichstagswahlkampf lässt auf eine Linksentwicklung der deutschen Politik schließen, und es gehört wirklich nicht viel politisches Fingerspitzengefühl dazu, um zu erkennen, dass ein neuer Putsch das Reich veranlassen würde, in Bayern gründlich aufzuräumen. Diese Befürchtung lässt Herrn Held im Regensburger Anzeiger schreiben. Die Wiederaufrichtung der bayerischen Monarchie ist eine deutsche Frage, und ihr Gelingen ist von der gesamten deutschen Lage abhängig. So wie die Verhältnisse in Deutschland liegen, würde eine isolierte bayerische Restauration als ein Vorstoß gegen den Reichsgedanken aufgefasst werden, und die zum Gegenschlag ausholende Republik um Bayern herum würde nicht nur Republikaner als Bundesgenossen haben. Der Kampf der bayerischen Monarchie mit dem Reich wird schon um deswillen unvermeidbar, weil sich aus den spärlichen Souveränitätsrechten, über die Bayern zurzeit verfügt, eine königliche Souveränität nicht konstruieren ließe. Man kann doch dem König von Bayern nicht zumuten, sich mit der Rolle eines Staatspräsidenten in einem Staate zu begnügen, der über keine eigentliche Finanzhoheit, keine Verkehrshoheit und keinerlei Militärhoheit verfügt. All das ist doch nur denkbar, wenn der wiederkehrende König zugleich auch der Wiederbringer dieser staatlichen Rechte ist. Der bayerische König im Reich Ebert müsste also zumindest für Bayern die Reichsverfassung außer Kraft setzen. Angenommen, der Akt vollzöge sich ohne Widerstand im Innern Bayerns, was unwahrscheinlich ist, dann aber würde sich erst zeigen, dass das Reich nicht bloß auf dem Papier steht. Der im Volk lebende Königsgedanke ist ein kostbares Element des trotz aller Zeitumstände weiterlebenden und weiterkämpfenden Staatsgedankens. Darum gehört die Pflege des Königsgedanken zu den Aufgaben einer um die Stärkung des bayerischen Staatsgedankens bemühten bayerischen Politik. Eine solche Politik ist aber auch verpflichtet, den Königsgedanken im Volke vor politischen Verirrungen zu bewahren. Es handelt sich hier um letzte Reserven bayerischer Staatlichkeit. Wer es unternähme, sie nutzlos zu vergeuden, würde trotz seines glühenden Herzens für Bayern zum tragischen Verhängnis, zum Totengräber nicht nur der Monarchie, sondern auch des bayerischen Staatsgedankens werden. Mit Vergnügen entnimmt der Republikaner diesen sorgenvollen Betrachtungen Helds, dass man in Bayern weiß, das Reich steht nicht bloß auf dem Papier. Vor einem Jahr waren die Aussichten der Putschisten günstiger. Damals hat im Wesentlichen die Festigkeit Preußens die Putschpläne zum Scheitern gebracht. Bekanntlich arbeiteten die Gegenrevolutionäre Norddeutschlands mit Hitler Hand in Hand. Es sei nur an den bekannten Aufruf der vaterländischen Verbände Hamburgs erinnert und an den Putsch des Majors Buchrucker in Küstrin. Das schwache Reich hätte vielleicht überrumpelt werden können, wenn nicht Preußen sofort und kurzentschlossen seine Kraft gegen die Putschisten aufgeboten hätte. Die Vossische Zeitung erinnert daran, wie kurz vor der Reichstagsauflösung ein Führer der deutsch-volksparteilichen Landtagsfraktion betont hat, der großen preußischen Koalition mit ihrer stabilen und ruhigen Politik sei als großes Verdienst anzurechnen, dass sie allein in den kritischen Novembertagen 1923, als der Reichsbau empfindlich wankte, verhindert habe, dass dieser gefährdete Bau ganz in die Luft flog. Die Erinnerung in der Vossischen Zeitung soll den Volksparteien zu Gemüte führen. Habt Acht und übertreibt nicht die Wahlagitation gegen die Sozialdemokratie. Sonst geratet ihr mit euren eigenen Führern in Widerspruch und schlagt eure eigene Politik. Darüber hinaus wird aber doch auch bekräftigt, von welcher Bedeutung die Wahlen im Reich und in Preußen sind. Kein Einsichtiger kann bestreiten, und auch die Putschisten selbst können dagegen nichts einwenden, dass jeder Putsch die deutsche Wirtschaft empfindlich schädigen muss und dass gleichzeitig die politische Geltung Deutschlands in der Welt vermindert wird. Das geben die Putschisten zu. Nur freilich mit dem hinzuzufügen, die wiederhergestellte Monarchie werde den Schaden reichlich gutmachen. So rechnen alle Hasardeure, der vorsichtige Hausvater aber, als der doch jeder deutsche Wähler gelten möchte, lässt auf Hasardspiel sich nicht ein. Es gilt, in den Wahlen die Republik zu kräftigen, dass Putschisten sich nie wieder hervorwagen. Eine wirklich republikanische Mehrheit im Reich ist das feste Bollwerk, an dem der Putschismus sich den Kopf einrennen wird, und das Mittel zur Überwindung des Partikularismus.
Das war's, ein Jahr nach dem sogenannten Hitler-Ludendorff-Putsch. Letzterer verbreitete die ganze Zeit weiter seine Ansichten in Freiheit, der andere sollte bald freikommen. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.